Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Heilige Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Die mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontius und aus der Provinz Asien, aus Pyrgien und aus Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libanon und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken.
Der Vers finde ich eigentlich immer der lustigste. Da geschieht so ein weltbewegendes Wunder und die können das nicht einordnen. Dann denken sie mal, ja gut, die sind betrunken. Ich habe einem Freund geholfen beim Umzug. Und wer schon mal bei einem Umzug geholfen hat, der weiß, das ist eine Riesenarbeit. Und wenn man sieht dann so all die Ware, die jetzt da aus der alten Wohnung raus müssen, in den Lastwagen, dann wieder in die neue Wohnung und da wieder aufgestellt müssen, eine Riesenarbeit, oder? Und da fragt man sich am Morgen, schaffen wir das überhaupt bis am Ende? Und dann kommt man so am Morgen voller Tatendrang und spürt so diesen Druck im Nacken. Und so ist es mir auch gegangen, als ich ihm geholfen habe. Und meine Aufgabe war es, eine riesige Wohnwand. Kannst du mir meine Folie da? Ich habe zwar nicht die Wohnwand, aber so eine ähnliche, habe ich mal da ein Bild. Okay, vielleicht kommt's noch. Hatte ich die Aufgabe abzubauen und dann am neuen Ort wieder aufzubauen. Das einzige Problem war, es sollte jemand einen Akkuschrauber mitbringen und der war noch nicht da. Was das jetzt mit unserer Serie über den Heiligen Geist, ja, hier ist sie, vielen Dank, Daniel. Was das jetzt mit unserer Serie über den Heiligen Geist und die Predigt von heute zu tun hat, findet ihr hoffentlich im Verlauf der Predigt noch raus. Wir wollen uns ja als Gemeinde dem Thema Heiligen Geist stellen, ihm mehr Raum geben, ihm mehr in unserem Leben damit rechnen, auch in unserer Gemeinschaft. Und da ist mir einfach immer wieder wichtig, wenn wir uns jetzt so auf dieses Thema konzentrieren, es darf das jeder in seinem Tempo machen. Wir wollen niemanden drängen, gell? Das ist mir sehr wichtig. Und doch möchte ich euch herausfordern, so eure Komfortzone, so da und dort vielleicht mal so ein wenig etwas ausdehnen, einen mutigen Schritt machen. Wir haben schon gesehen, Uschi hat das schon schön zusammengefasst, tönt eigentlich noch gut, schon schön zusammengefasst, genau wie wir den Heiligen Geist schon begegnet sind im Alten Testament. Mich hat's noch mal fasziniert in der Vorbereitung auf heute. Gell, Mose hat sich das schon gewünscht, dass der Heilige Geist auf alle Menschen kommt. Der Joel hat's prophezeit und jetzt in unserem Text, den du uns vorgelesen hast, geht dieser Wunsch und diese Prophezeiung in Erfüllung. In meiner letzten Predigt am vorletzten Sonntag habe ich ja versucht deutlich zu machen, aufgrund der Prophetie von Joel, dass der Heilige Geist nicht einfach so zum Spaß gekommen ist, sondern mit einem klaren Ziel, nämlich die Umkehr und Rettung der Menschen. Der Heilige Geist, der erfüllt die Mission Gottes. Und die Mission Gottes ist es, Menschen zu gewinnen. Gott hat alle Menschen so sehr lieb, dass er sich wünscht, dass alle in diese Beziehung mit ihm zurückfinden. Und das ist so die Mission Gottes, die Mission des Heiligen Geistes. Und in diese Mission bezieht er uns Menschen mit ein. Und ich finde das immer wieder einfach, das möchte ich nicht so schnell darüber hinweggehen. Ich finde das so ein Privileg. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Also ich denke, wenn jemand Mitarbeiter ist von einem Bundesrat, dann schaut man den schon an, oder? Das ist der Mitarbeiter, oder? Vom Bundesrat. Wir sind Mitarbeiter vom höchsten Gott. Da kann der gerade einpacken, der Mitarbeiter vom Bundesrat. Das verleiht uns doch Würde. Das stiftet Sinn, gibt uns Sinn im Leben. Aber das kann uns auch ganz schön herausfordern. Schaffen wir das? Diesen Auftrag. Den Jüngern in unserem Text ging es übrigens sehr ähnlich, denn kurz vor Abflug, also kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da erteilt er ihnen einen riesigen Auftrag. Er sagt ihnen nämlich: Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Das sind eigentlich so Kreise von Jerusalem her, immer so die Provinz, den Kanton, das Land und dann die ganze Erde. Und das müssen wir uns so ein wenig auf der Zunge vergehen lassen. Das waren vermutlich so rund 120 Leute, die da diesen Auftrag von Jesus gekriegt haben. Und die sollten Zeuge sein vor der ganzen Welt. Und die damalige Welt, die hatte, ich habe das nachgeforscht, die hatte irgendwo so um 200 Millionen Bevölkerung, oder? Also wenn wir das auf einen Mensch von diesen 120 runterbrechen, so hatte einer die Aufgabe, 1,7 Millionen mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Eine riesige Aufgabe. Aber Jesus hat ihnen nicht nur den Auftrag gegeben, sondern er hat ihnen auch zugesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen soll. Und gell, okay, die hatten diese Aufgabe, die hatten auch dieses Versprechen vom Heiligen Geist, aber die hatten ja noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich kann mir vorstellen, denen ist vielleicht auch etwas gegangen, sie müssen, wie mir, mit meiner riesigen Wohnwand, die ich aufstellen sollte, aber ich hatte noch keinen Akkuschrauber. Ich weiß nicht, wie es dir geht in solchen Situationen, wenn die Aufgabe groß ist, aber die Hilfe noch nicht da oder der Zeitpunkt noch nicht da. Ich tendiere zum Aktivismus. Also bei diesem Wohnwandprojekt, oder? Da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde warten. Und so habe ich mein Taschenmesser nach vorne genommen. Ich habe das immer dabei, oder? Und dann habe ich mit diesem Schraubenzieher angefangen. Oder das waren irgendwie 1000 Schrauben. Und ich habe angefangen zu schrauben und zu machen und gemacht und gehetzt. Bald hat mich die Hand geschmerzt. Ich war müde und so. Gemessen an der großen Aufgabe habe ich überhaupt nichts erreicht. Aber ich funktioniere irgendwie so. Es beruhigt mich, mein Gewissen irgendwie, wenn ich wenigstens irgendetwas gemacht habe. Und ich muss gestehen, mir geht's oft so auch im geistlichen Leben. Ich möchte etwas sehen, ich möchte etwas erreichen, ich möchte vorwärts machen. Und wenn es zu wenig schnell geht, dann stecke ich noch mehr Energie rein. Ich gebe noch mehr Gas. Und am Ende bin ich müde und erreicht habe ich nichts. Mein Fazit nach etwa 15 Jahren als Pastor war, ich bin sehr müde, sehr erschöpft und erreicht habe ich wenig. Ich beobachte diese Tendenz auch bei Gemeinden. Man organisiert viel, man wuselt und macht. Und gell, manchmal sind wir auch so ein wenig angestachelt von den anderen Kirchen, diese tollen Kirchen, von denen man liest oder die man vielleicht auch kennt aus der Nachbarschaft. Und dann vergleicht man sich und dann denkt man, wir müssen auch das oder dieses oder jenes. Und am Ende sind alle erschöpft. Vielleicht hat man sogar Krach, aber erreicht hat man wenig. Umso mehr begeistert mich, wenn wir im Vorfeld von unserem Text schauen, wie sind eigentlich die Jünger mit dieser Situation umgegangen? Und da lesen wir von ihnen, nun kehrten sie zurück, also die Jünger, und gingen in den im oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Sie kamen regelmäßig zusammen zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. Ich finde es noch spannend, fällt mir jetzt gerade so auf, gell, im Gebet, da kommen die Frauen sehr prominent vor. Ich glaube, die haben da so eine vorbildliche Rolle gehabt. Also statt, dass die Jünger gleich in die Hände spucken und loslegen, ziehen sie sich zum Gebet zurück. Und ich glaube, da kann ich noch einiges lernen. Beim Warten, im Gebet und auf Gott hoffen. Und ich glaube, auch als Gemeinde können wir da noch wachsen. Wir befinden uns ja so in einer speziellen Situation als Kirche. Wir haben eine Spurgruppe, die sich über die Vision von unserer Gemeinde Gedanken macht und einen Prozess macht und viel betet auch. Und da haben wir noch kein Resultat. Also wir wissen, wir sind da unterwegs, aber wir wissen eigentlich noch nicht so sehr, in welche Richtung es geht, wohin es geht. Und ich glaube, von den Jüngern können wir hier lernen, statt dass wir jetzt in einen blinden Aktivismus verfallen, könnten wir uns auch so auf dieses Warten und aufs Beten konzentrieren. Ich habe jetzt von mir erzählt, gell, dass ich dazu tendiere zum Aktivismus. Wie geht's dir dabei? Wo siehst du vor allem den Auftrag, die Arbeit, was es zu tun gibt und bist geneigt, dich blind in die Arbeit zu stürzen? Und wo hast du so diese Reife? Ich glaube, es ist eine Frage der Reife auch, auf Gott und seinen Zeitpunkt zu warten im Gebet. Ich habe es schon gesagt, Mose hat sich's gewünscht, Joel hat es verheißen, Jesus hat es versprochen. Also wir gehen das ganz kurz durch. Der Mose hat sich gewünscht, ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Der Prophet Joel, ein paar Jahrhunderte später, hat es versprochen oder verheißen, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Das war die Predigt vor 2 Wochen. Und dann hat Jesus in Apostelgeschichte 1,8, haben wir schon gelesen, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Er hat es versprochen. Was mir da aufgefallen ist, schon bei diesen Versprechungen, bei diesen Verheißungen, es geht immer ums Empfangen. Es geht darum, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Also wir sind passiv. Ich habe mich immer gefragt, eigentlich bis jetzt auf diese Vorbereitungen, auf die heutige Predigt, habe ich mich immer gefragt, warum ist eigentlich der Heilige Geist an Pfingsten gekommen? Denn Pfingsten in der alttestamentlichen israelischen Gemeinschaft war eigentlich das Erntedankfest. Und wer sich etwas auskennt mit der Bibel, der weiß, die neutestamentlichen Feste, die sind oft eine Fortsetzung von alttestamentlichen Feierlichkeiten und die haben auch einen inneren Sinn. Also Ostern, das ist vielleicht das berühmteste Beispiel, ist eine Fortsetzung, also Karfreitag und Ostern ist die Fortsetzung vom alttestamentlichen Passafest. Dann habe ich mich gefragt, ja, was hat also die Ausgießung des Heiligen Geistes mit Erntedank zu tun? Und da bin ich plötzlich auf den Gedanken gekommen, ich glaube, der rote Faden, das, was sich durchzieht, ist im Empfangen. Der Erntedank feiert das Empfangen der Ernte. Oder da ist Gott derjenige, der schenkt, und wir sind die kriegen. Am Pfingsten empfing übrigens Mose damals dieses Gesetz, das dem Volk Ordnung gab. Das war ein großes Geschenk. Auch da, Gott hat's geschenkt und Mose, respektive das Volk, hat's empfangen. Und wenn wir jetzt an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen, ich glaube, dann liegt diese Betonung darauf, dass Gott der Schenkende ist. Und wir sind eigentlich die Passiven. Wir tun nichts, sondern wir empfangen. Die Menschen in unserem Text, oder? Die sind passiv, die machen nichts. Die tanzen nicht den Heiligen Geist herbei. Die machen nicht irgendein Ritual mit Handstand und Kopfstand und weiß auch nicht wo, was noch sonst, um den Heiligen Geist herbeizuschwören. Vielmehr werden sie vom Heiligen Geist überrascht. Der Heilige Geist kommt auf sie, so züngelnd wie ein Feuer, flatternd, wie es uns der Felix am letzten Sonntag sehr toll erklärt hat. Sie empfangen ihn und werden erfüllt. Selbst bleiben sie passiv. Vielleicht kann man es auch vergleichen, so dass, wenn etwas vom Feuer angezündet wird, es geschieht mit ihnen. Vermutlich sind sie grundsätzlich offen, erwartend, aber wie die Ernte einfach kommt, so kommt der Heilige Geist einfach da auf sie und erfüllt sie. Und ich glaube, darin liegt ein großes Geheimnis des Glaubens, nämlich, dass die entscheidenden Dinge, die kriegen wir geschenkt, die sind Gnade. Die Vergebung der Sünden, sie ist Gnade, kriegen wir geschenkt. Diese weißen Kleider der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, werden uns geschenkt. Das neue Leben wird uns geschenkt durch die Wiedergeburt in Jesus. Und so auch der Heilige Geist, der Geist Gottes, die Kraft Gottes, wie es da auch heißt, der uns erfüllt, die Verbindung mit Gott, diese spezielle, möglich macht, der uns erfüllt, damit Gott in uns und mit uns und durch uns wirken kann. Und das haben wir jetzt eben gesehen, das geschah zu diesem Zeitpunkt Gottes, zu diesem Momentum Gottes, zu diesem, griechisch sagt man, dem Kairos. Diese Begleiterscheinungen, die wir da beobachten, die machen dann deutlich, hier zieht der Schöpfer Gott mit seiner Herrlichkeit ein. Es gibt so eine Parallele, und zwar in dem Moment, wo der Salomo den neuen Tempel einweiht. Da kommt auch die Wolke Gottes in diesen Tempel hinein und erfüllt sie. Und genau so erfüllt uns der Heilige Geist gemäß diesem Text mit seiner Herrlichkeit. Und deshalb kann der Paulus dann später auch mal schreiben, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Damals, als ich eben bei diesem Umzug geholfen habe, habe ich irgendwann den Akkuschrauber gekriegt. oder als diese Zeit erfüllt war, als derjenige, der den mitbringen sollte, dann endlich kam, da habe ich diesen Akkuschrauber gekriegt. Ich habe den einfach bekommen, ich musste nichts dafür tun. Ich konnte nichts dafür tun und ich musste nichts dafür tun. Ich habe den einfach gekriegt, ausgeliehen gekriegt. Und dann, als ich den Akkuschrauber endlich hatte, konnte ich loslegen. Und da muss ich euch eine innere Offenbarung machen. Der Akkuschrauber, nämlich, das ist eine meiner Lieblingserfindungen. Ich sage immer, es gibt drei Erfindungen sind meine Lieblingserfindungen. Die Sackkarre. Sackkarre ist so etwas Geniales, oder? Da kann man schwere Sachen drum transportieren. Der Kabelbinder finde ich auch so eine tolle Erfindung. Oder da kann man alles damit machen. Man kann Kabel binden, Menschen fesseln, alles, was man gerade Lust hat, oder? Und das dritte ist den Akkuschrauber, oder? Denn da kann man eine Schraube nach der anderen reinjagen und rausjagen. So cool, oder? Es ging dann ruckzuck, zack, zack, oder? Ich habe diese Schrauben zuerst beim Abbau rausgezaubert und dann wieder reingezaubert. Wunderbar. Über Mittag konnte ich noch laden, oder? Es ging ruckzuck, zack, zack. Die Arbeit ging schnell von der Hand. Ähnliches, Ähnlich ging es mit den Christen da, als sie den Heiligen Geist empfangen haben am Pfingsten. Sie erhielten ihn, wurden erfüllt damit und dann fingen sie sogleich an zu wirken. Sie redeten in Fremdsprachen, so dass alle anwesenden Ausländer sie verstanden haben. Der Heilige Geist wirkte einfach so durch sie die Mission Gottes. Ich habe oft das Gefühl, wenn es um diesen Text geht, dass wir uns zu stark auf dieses Sprachwunder fixieren und uns dann fragen, ist das jetzt Zungenrede oder ist das jetzt eine andere Fremdsprache? Worum geht es jetzt hier? Was ist das? Doch ich glaube, es geht gar nicht so sehr um dieses Sprachwunder, sondern es geht darum, was die Leute da gesagt haben. Und da heißt es, sie haben die großen Taten Gottes verkündigt. Das war also gleichzeitig eine Art Lobpreis. Die haben Gott gepriesen und zu seiner Ehre die großen Taten erzählt, aber sie haben eben auch in der Abwesenheit dieser fremden Völker, und die Uschi ist ja fast nicht fertig geworden mit Vorlesen von den verschiedenen Völkern, die hier anwesend waren, oder? Das waren eigentlich alles Leute aus der damaligen Welt, Vertreter aus der damaligen Welt, waren da und hatten alle ihre Sprachen, und lustigerweise hat der Heilige Geist das gewirkt, dass diese ersten Christen dann angefangen haben, in diesen Fremdsprachen von den großen Taten zu hören. Also die Mission hat gleich angefangen. Die haben den Heiligen Geist gekriegt und schon ist es losgegangen. Die mussten eigentlich gar nicht so viel selber machen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann beginnt sein Werk. Da muss man nicht mehr große Überzeugungsreden schwingen, es geht einfach los. Denn der Heilige Geist ist ein Geist der Mission Gottes. Und Gottes Mission ist, Menschen zu suchen und in diese Beziehung mit Gott hineinzuführen. Und so bin ich überzeugt, wirkt der Heilige Geist auch durch dich und durch mich. Er wohnt in dir, er erfüllt dich und wirkt sofort. Und das da, wo du bist, da, wo du bist, da ist der Heilige Geist, da wirkt er auch. Wo du bist, da ist das Reich Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, wir sind uns dessen viel zu wenig bewusst. Ich versuche mir das immer mal wieder so bewusst zu machen, wenn ich zum Beispiel in der Migros an der Kasse stehe oder in der Schlange, dann habe ich halt so nichts zu tun, oder? Und dann sehe ich so diese Menschen um mich herum und dann sage ich, ja, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Da, wo ich bin, da ist Gott, da ist Reich Gottes. Wenn ich ich spiele ja in zwei Rockbands, spiele ich Gitarre, und manchmal bin ich so da und sag mir einfach so, ja, der Heilige Geist ist in mir. Und wenn ich da bin, dann ist auch der Heilige Geist da, dann ist Reich Gottes da. Oder auch im Gespräch mit meinen Nachbarn, da mache ich mir das immer mal wieder bewusst, da, wo ich bin, da ist Reich Gottes durch den Heiligen Geist. Und wenn ich dann so da bin und mir bewusst werde, dass ich ja den Heiligen Geist in mir trage, dann passiert es immer wieder, dass ich meine Mitmenschen so mit ganz neuen Augen sehe. Ich glaube, mit Gottes Augen. Und oft sehe ich sie deutlich gnädiger als vorher. Die Liebe zu ihnen wächst. Ist immer wieder auch schon passiert, dass ich irgendwelche Einfälle hatte, dass ich dachte, sollte ich das und das fragen oder das anbieten? Und dann denke ich manchmal auch so im Nachhinein, die hatten jetzt eine Begegnung mit mir, aber die hatten vor allem eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, also mit Gott. Ich lade dich ein, wenn du am Montag zur Arbeit gehst, dann trägst du das Reich Gottes an deinen Arbeitsplatz, in die Beziehungen mit deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Da, wo du bist, ist Reich Gottes und der Heilige Geist wirkt. Und dann lass dich überraschen, was er durch dich tut. Ich will dir jetzt gar nicht sagen, was du alles tun oder sagen sollst, sondern lass dich einfach überraschen, was der Heilige Geist durch dich tut. Und ich glaube, das dürfen wir ganz neu entdecken, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass er da ist, wo wir sind. Und dass wir uns dann von ihm führen lassen dürfen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel selber tun, wir sollten nur nicht verhindern, dass er wirken kann oder das so in den Hintergrund kommen lassen. Ich glaube, es hilft auch. Vielleicht kannst du ja auch so einen Zettel an deinen Spiegel machen, wenn du am Montag aufstehst, okay, heute trage ich den Heiligen Geist an meinen Arbeitsplatz, in meinen Verein und wo auch immer. Wenn Gott uns in seine Mission einbezieht, uns partizipieren lässt, mittun lässt, hey, dann ist das eine große Ehre. Das ist mal ein Status, oder? Mitarbeiter, enger Mitarbeiter Gottes. Und dann rüstet er uns aus mit allem, was wir brauchen, um das auch sein zu können. Genau deshalb gießt er an Pfingsten den Heiligen Geist aus. Und wo der Heilige Geist ist, da wirkt Gott in, mit und durch ihn. Mit unserem Ja zu Jesus, es gibt so viele Ausdrücke, wie man diesem Schritt sagt, oder der Bekehrung, der Wiedergeburt, wie auch immer, wurden wir zum Mitarbeiter Gottes. Und zwar nicht als Sklaven, sondern als Söhne und Töchter. Und deshalb sind wir erfüllt vom Heiligen Geist. Er kam einfach auf uns, auf dich, auf mich. Das ist ein Geschenk, so wie bei der Ernte die Ernte. Und so wirkt er in uns, an uns und durch uns, da wo wir sind. Lasst uns in diesem Bewusstsein durchs Leben gehen. Ich sage es einfach nochmals, weil es so schön ist. Da wo du bist, da ist der Heilige Geist. Und da wo der Heilige Geist ist, da ist Reich Gottes. Ich bete. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du diese Erde nicht einfach nur verlassen hast, sondern uns so als Erbe den Heiligen Geist geschenkt hast, als Ernte uns damit beschenkt hast, dass du uns ausgerüstet hast, um dein Werk weiterführen zu können. Und ich danke dir für die Bedeutung, die du einem jeden von uns gibst dadurch. Für den Status. Und ich danke dir für die Möglichkeiten, die du uns eröffnest, indem wir vom Geist erfüllt sein dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das noch viel mehr erleben können in unserem Alltag. Dass wir noch viel mehr so Erfahrungen machen, wo wir einfach merken, ja, das konnten wir jetzt antworten oder sagen oder tun, weil du uns da durch deinen Geist geführt hast. Und so danke ich dir und bitte dich auch, dass du uns einfach da Schritt für Schritt in diese Realität noch viel mehr hineinführst. Bin gespannt, was du aus uns und aus unserer Kirche und aus unserer Region tust. Amen.